Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war, der da ist und der da kommen wird. Lasst uns in der Stille um den Segen des Gotteswortes in unseren Herzen und in unserem Leben beten. In Jesu Namen. Liebe Gemeinde, es ist schon 20 Jahre her. Es war im Jahr des Herrn 2002. Die Hochschule, an der ich unter anderem studierte, die Päpstlich-Theologische Hochschule zu Heiligenkreuz, feierte ihr 200-jähriges Bestehen. Das nahmen wir zum Anlass, nach Rom zu pilgern, eine Dankwallfahrt zu machen. Ihr wisst ja, ich war früher römisch-katholischer Ordenspriester. Und wir hatten auch das Glück, eine Privataudienz, damals noch bei Papst Johannes Paul II., der zu dieser Zeit schon sehr gebrechlich war, zu bekommen. Ich erinnere mich noch an den Moment, da auch ich zu ihm treten durfte und ihm dem Fischerring, also den Ring der Nachfolge Petri, des so und so vielen Nachfolgers, auch küssen durfte. Da habe ich natürlich keinen Menschen geküsst und verehrt, sondern das Amt, das er auskleidet. Als Bischof, so wie jeder Pastor auch ein Bischof ist. Und wenn er euren Pastor ehrt, dann ehrt ihr nicht Benjamin Rehr oder Daniel Krause, sondern ihr ehrt das Amt, das dieser schwache, sündige Mensch durch Gottes Gnade ausfüllen darf. Denn er ist nicht mehr und nicht weniger als ein Werkzeug Gottes. Ein Werkzeug des Heiligen Geistes, das auch ihr, liebe Gemeinde, hoffentlich und öfters auch gebraucht. Euren Pastor auch brauchen. Für was ist der Pastor da? Gottes Wort zu verkünden. Dass er ihn auch nach Hause einladet zum Hausbesuch, nicht unbedingt zum Kaffee trinken, sondern auch ihm, das auch, dass er ihm euer Herz öffnet. Denn der Schlüssel zur Seele hängt zu Hause. Habe ich oft bei Hausbesuchen gemerkt. Also ich durfte dort quasi diese Audienz haben damals. Und ich dachte so bei mir, das ist so ein bisschen wie dieser Bibelvers aus dem Prophetenbuch Sacharja, der Wochenspruch des ersten Advents. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ja, siehe, dein König, und wenn es ein Papst ist, kommt zu dir, wird reingefahren auf einem großen Rollator und du darfst dich ihm nahen. Das waren, ich gebe zu, heute mit etwas schlechtem Gewissen, aber ich möchte euch meine Gedanken nicht vorenthalten. Aber heute passiert etwas viel Größeres als so eine Audienz. Und das wollen wir einmal betrachten gemeinsam. Es sind vier Abschnitte, passend zu den vier Adventskerzen auf unserem Adventskranz. Die erste Kerze, der erste Advent, gehört das Wort siehe. Das ist ein Wort, das wir ganz oft finden in der Heiligen Schrift. Es wird immer dann benutzt, wenn etwas besonders wichtig ist, wenn etwas unsere ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Siehe, da, wenn Gott zu Josua sagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Oder Johannes der Täufer zeigt mit dem langen Johannes-Zeigefinger auf Jesus. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Oder Jesus sagt zu uns, siehe, ich bin bei euch bis an der Welt Ende. Oder der Hauptmann, ecce homo, unter dem Kreuz, siehe, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Oder die Verheißung, wir haben es am letzten Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, aus der geheimen Offenbarung des Johannes gehört: Siehe, ich mache alles neu. Könnte so sagen, es heißt so viel wie Achtung, pass auf, jetzt geht es um dich. So also wird die Adventszeit eingeläutet mit einem Weckruf: Schlaf, wach auf, der du schläfst, und wach auf von den Toten. Das hat uns der heilige Paulus zugerufen in der Epistel. Natürlich sind wir nicht tot, können uns ja einen Puls fassen. Ja? Wir essen, wir verdauen, aber geistlich sind so viele tot, die aufgeweckt werden sollen zu ihrem Heil in dieser Adventszeit. Bei all dem Trubel in aller Geschäftigkeit dieser sogenannten Vorweihnachtszeit übersieh nicht das Wesentliche, sondern sieh her, schau genauer hin. Schau auch mal in den Spiegel. Nicht um dich zu schmücken, sondern zu sehen, wer du bist vor Gott. Schau doch ruhig mal ein bisschen länger rein. Die Adventszeit ist eine Zeit auch der Buße, deshalb auch die violetten Paramente, also die Stola und der Altarbehang, das Antependium, um uns vorzubereiten auf die Weihnachtszeit, wo wir die Geburt Jesu Christi feiern. Die Kirche in ihrer Weisheit hat das immer sehr schön geordnet. Vor die großen Festzeiten erstmal Buße tun, erstmal Selbsterkenntnis, Umkehr, sich vorzubereiten auf den Adventus Domini, auf die Ankunft des Herrn. Wie gesagt, der Sinn von Advent und Weihnachtszeit besteht nicht im Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Glühwein trinken. Der ist eh ziemlich teuer geworden, habe ich mir sagen lassen, auf den Weihnachtsmärkten. Sondern es geht um was Wichtigeres. Du bekommst hohen Besuch. Da kommt jemand, viel größer als ein König, ein Präsident oder Larry Fink von BlackRock. Es kommt der Herr Jesus Christus zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, sieh hin, sei wachsam, seid bereit, immer bereit. Ein schönes christliches Motto eigentlich in der Adventszeit. Wir zünden die zweite Kerze an. Dein König. Das heißt da nicht, ein König kommt. Nur guck ich mal, ein König kommt, ist ja auch schön. Guck mal im Fernsehen, Queen Elizabeth gestorben oder da wieder eine Hochzeit. So, wir sind ja noch irgendwie im Herzen alte Monarchisten. Ne? Ist gar nicht schlecht. Ging uns 1000 Jahre sehr gut mit der Monarchie. Das will ich allerdings hier nicht weiter verbreitern. Es kommt nicht nur ein König, es kommt dein König. Und er kommt wegen dir. Das ist vom Propheten eine Umschreibung für den Messias, also für Christus. In der Advents- und Weihnachtszeit, da kann uns Jesus bei all den lieblichen und niedlichen Weihnachtsliedern ein wenig verniedlicht erscheinen. Der holde Knabe im lockigem Haar, stille Nacht, steht übrigens wieder nicht im neuen Gesangbuch drin, ist ein grauslicher Text, aber grauslich schön irgendwie. Mit der Melodie und das Licht geht aus, aber wenn man den Text kann man, schade, dass er nicht Englisch ist, nicht? Dann würde man ihn nicht so verstehen. Es ist aber ein schönes Lied, aber vom Text her ja, trifft es eigentlich nicht das, was Weihnachten ist. Das sollten wir mal aufgerüttelt werden. Jesus ist nicht nur das kleine, niedliche Kind in der Krippe, sondern der König. Also der König ist jemand, der Macht hat, und zwar sichtbare Macht. Das ist der Unterschied zu heute. Heute verbirgt sich die Macht hinter den Bankglaspalästen. Früher war die Macht klar, wer sie hatte. Nämlich der König, der Herzog, der Graf. Es war sichtbar. Man konnte sich auch beschweren, man hatte eine Anlaufstelle. Heute ist Macht immer noch da. Und sie ist vielleicht so bedrängend und so mächtig, wie Macht noch nie war. Ich habe schon einen kleinen Hinweis gegeben, BlackRock, Vanguard und so weiter. Die bewegen Billionen von Dollar halten sich NGOs und Regierungen. Das sind die, die Macht haben. Nicht die, die wir vermeinen zu wählen. Nur diese Macht ist nicht mehr sichtbar. Sie verbirgt sich. Macht muss auch sichtbar sein. Und das war sie. Zu allen Zeiten. Seht, wie die Pharaonen Ägyptens sich geschmückt haben. Die Cäsaren Roms oder Ludwig der 14. Der hatte Versailles ein riesiges Schloss bauen lassen und da hat er im Spiegelsaal den so angelegt, dass die Diplomaten Europas, wenn sie kamen, erst einmal so eingeschüchtert waren von der Größe des Raums. Und ganz hinten oder von ihm aus gedacht vorne saß er. Da bekamen die Diplomaten schon weiche Knie, ehe sie da zu der Audienz vorne geladen war. Und man ließ natürlich warten. Das machen ja manche heute noch, nicht? Man ist besonders wichtig, wenn man zu spät kommt oder wenn man andere warten lassen kann. Es kommt aber hier nicht einer, der uns weiche Knie machen möchte, der seine ganze Macht, seine Gewalt über uns zeigen will, sondern es ist dein König. Dein König, der Macht hat über Himmel und Erde, der aber nicht gekommen ist, um dich klein zu machen, um dir zu zeigen, dass du nur ein Diener und Untertan bist, sondern Gottes Kind bist, sein Kind bist, sogar sein Freund bist. Ich habe euch nicht mehr Diener und Knechte genannt, ich nenne euch Freunde, sagt Jesus. Wir haben einen König, ja den größten König schlechthin zum Freund. Das könnt ihr weiter erzählen die Woche. Ich habe den größten Freund und das ist der König Himmels und der Erden. Jesus ist nicht so gekommen wie die Potentaten, vielmehr klein als hilfloses Kind. Und als er Jahre später in Jerusalem einzog, wir haben es gehört, reitet er nicht stolz hoch zu Ross mit dem Audi A8 oder einem riesigen SUV, sondern auf einem Esel. Genau das hat Zacharja auch vorausgesagt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Was ist heute ein Esel? Ein Dacia vielleicht. Auf einem Füllen der Eselin. Wir hatten Dacia. So kommt Gott in diese Welt. So kommt Jesus, unscheinbar demütig. Er muss sich nicht groß aufspielen. Leute, die wirklich was können, die was drauf haben, die was sind und die nicht nur scheinen wollen, die müssen sich nicht groß machen. Die müssen nicht erzählen, was sie alles können und geleistet haben. Die wirken durch ihr Werk. Und so auch Jesus. Und doch, wir dürfen darüber nicht vergessen, dass er der König ist. Jesus ist nicht nur das kleine Kind in der Krippe zum Streicheln, sondern zugleich der große König, wahrer Gott und wahrer Mensch. Der König, majestätisch, herrlich, großartig, als solcher hat er auch unser Leben in seiner Hand, unser Schicksal, unsere Zukunft. Was immer dich gerade bekümmert, und das ist wohl sehr viel, wenn wir in unsere Welt schauen. Was hat man nicht mit uns alles veranstaltet die letzten 2 Jahre? Und wie viele haben einfach mitgemacht. Und heute, wo wird jemand mal angeklagt oder wird das mal aufgeklärt? Das nächste, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Es müsste doch mal aufgearbeitet werden für die, die da Macht haben und sich auch verantworten müssen. Wer Macht hat, hat sie anvertraut bekommen und muss sich dafür verantworten, spätestens im jüngsten Gericht. Was immer dich gerade bekümmert, denk daran, Jesus ist dein König. Wenn du ihn als Freund hast, hast du die größte Macht der Welt auf deiner Seite. Und er wird dich mitnehmen in seine Herrlichkeit. Und wenn diese Herrlichkeit auch in dieser Welt oft verborgen ist, wie das Kind in Windeln gewickelt, im Dreck und Mist des Stalls von Bethlehem, verborgen unter Leiden, Krankheit und Sterben, darfst du doch wissen, Jesus ist der König, der den Tod besiegt hat und dich mitnimmt in sein Königreich, wo er allein regiert. Kommen wir nun zur dritten Adventskerze. Das ist vielleicht der schönste Teil von diesem Satz. Komm zu dir. Und hier wird er ganz persönlich, schon wenn es heißt, dein König kommt, ist es ja was völlig anderes, als wenn es nur heißen würde, ein König kommt oder der König kommt. Nein, es ist dein König. Und dann auch noch das, er kommt nicht nur irgendwohin in einen großen Palast, eine Hauptstadt, eine geschlossene Gesellschaft, in einem Staatsempfang, sondern zu dir. Dein König kommt zu dir nach Hause. Nun, ich denke, das ist wohl der Kernpunkt eines lebendigen Glaubens. Er kommt nicht nur in die Kirche, er will auch zu dir nach Hause kommen, dort, wo du hoffentlich deinen Glauben lebst, mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Mit einem lebendigen, fröhlichen, getrosten, zuversichtlichen Glauben. Viele Menschen sagen ja, doch, ich glaube schon, dass es irgendwo einen Gott gibt, irgendwo muss ja alles irgendwo herkommen und vielleicht auch ein Ziel haben. Auch ein Urknall kann ja nicht aus nichts entstehen. Also Gott, das geht schon in Ordnung, aber das ist noch kein Glaube im biblischen Sinne. Da heißt es nicht Gott oder ein Gott, sondern mein Gott. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Er sagt es ja selber so, ich bin der Herr, dein Gott. Ich möchte zu dir kommen, bei dir einkehren. Und für Jesus, Gottes Sohn, gilt das Gleiche. Dass es einen Jesus mal gegeben hat, das bringt uns nichts. Dass es einen Jesus mal gegeben hat. Der Dichter Angelus Silesius aus dem 17. Jahrhundert, der liegt in Breslau begraben, war neulich an seinem Grab, sagte sehr treffend, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch verloren. Es geht also um die Gottesgeburt in meiner Seele, in meinem Herzen. Jesus, der König, kommt zu dir und mir, ohne dass wir dabei etwas Besonderes vorweisen müssen, ohne dass wir besonders fromme Menschen sein müssten. Im Gegenteil, er kommt besonders gerne zu denen, die wirklich ganz unten sind. Das hat er ja immer wieder gezeigt in seinem irdischen Wirken. Am Boden zerstört, Mist gebaut haben. Der Prophet Zacharja spricht seine Worte ursprünglich zum Volk Israel. Denn direkt vor unserem Satz gibt es die Anrede, Tochter Zion, ein Vorausbild der Kirche. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Und das Volk Israel war ein Volk, das Gott oft enttäuscht hat. Gott bezeichnet es oftmals nicht sehr schmeichelhaft, halsstarrig, ungehorsam, sündig, elend, treulos, undankbar, verdorben. Das ist der Blick in den Spiegel, nicht? Des Volkes und auch unser, mein Blick. Und doch, er hat es lieb. Er hat es als sein besonderes Eigentum auserwählt, nicht weil es so schön, prächtig, herrlich, gehorsam, fromm war, sondern weil er es geliebt hat. Und wir wissen ja auch nicht, warum wir den Menschen lieben, den wir lieben. Man kann sagen, der hat so eine Nase, die Augenfarbe, so ein Wuchs, so eine Figur, das trifft ja nicht die Liebe. Die Liebe weiß sofort im Gesamt der Person, dass es diesen Menschen und nur diesen auf der ganzen Welt liebt. Und so ist es auch bei Gott, so ist es bei Jesus. So liebt er dich. Und Jesus hat einst die kleinste und ärmste Hütte gewählt, einen stinkenden Stall mit Krippe und Stroh, um zu zeigen, kein Lebenshaus kann so verkommen, so kaputt, so elend sein, als dass er, der König, nicht dort einziehen würde. Er kommt zu dir. Die Frage lautet nur, lässt du ihn herein? Öffnest du deinem König deine Herzenstür? Und da sind wir bei der vierten Adventskerze. ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesen beiden Begriffen ist Jesu Wirken wunderbar zusammengefasst. Ein Gerechter, was bedeutet das? Die Bibel sagt deutlich, vor Gott ist kein Mensch gerecht. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, heißt es im Römerbrief Kapitel 3. Also wird klar, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er kommt von Gott, ist Gottes Sohn, vollkommen gerecht und gut. Der einzige Mensch ohne Sünde, der einzige. Er bringt die Gerechtigkeit Gottes zu uns, wie ein Weihnachtsgeschenk. Und das bedeutet, das war Martin Luthers große Erkenntnis, sein sogenannter reformatorischer Durchbruch. Gott ist nicht nur für sich gerecht, sondern er macht uns Sünder gerecht. Er schenkt uns seine Barmherzigkeit. Und zwar allein durch den Glauben. Nicht, dass ich meine Hütte, meine Lebens- und Seelen-Herzenshütte schön teuer ausschmücken müsste, wenn ich das überhaupt nicht kann. Es reicht schon, ja, Herr, ich glaube. Ich kann gar nicht mehr tun. Selbst in der größten Krankheit und Schwäche ist es, ja, Herr, komm zu mir, ich kann nichts mehr tun. Und dann kommt Jesus, dein Helfer. Das bedeutet, er ist nicht nur für den Himmel zuständig, für das ewige Leben, irgendwann mal, sondern schon jetzt. Und hier hilft dir Jesus. Und das ist ja schon sein Name, der Programm ist, Yasa, Yeshua, Jesus, der Helfer, der Retter. Er hilft dir in deinem manchmal so verrückten Alltag. Er hilft dir bei der Erziehung deiner oft frechen Kinder. Er schenkt dir Kraft für die Herausforderungen im Job, in der Arbeit oder in der Schule. Er hilft dir auch, wenn ein schwieriges Gespräch ansteht. Bitte ihn darum, lade ihn ein, er hört dich. Er ist dein König. Und wenn er als Gerechter und Helfer zu dir kommt, dann wird sich etwas in deinem Leben verändern. Das wird gewiss so sein. Jesus kommt auf Audienz. Audienz heißt audiere, hören, anhören. Er hört uns an, er hört dir zu und wir dürfen ihm zuhören. Und das wünsche ich euch in der Adventszeit, diesen Dialog, dieses Hören und Reden, dieses Reden und Hören mit Jesus, deinem König. Und da wirst du sehen, dass mitten in dieser verrückten Welt Freude anbricht, trotz allem, weil dein König zu dir kommt. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.